Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast. Hier dreht sich alles um psychische Gesundheit und gemeinsame Entwicklung in deiner Familie. Ich bin Alexandra Keiling, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin für Eltern und Kinder. Ich arbeite in eigener Praxis zwischen Düsseldorf und Köln und ortsunabhängig online. Schön, dass du da bist.
So, heute habe ich wieder jemanden mitgebracht. Ich bin nicht alleine, da freue ich mich ja immer sehr, wenn man sich hier so ein bisschen gemeinsam austauschen kann. Und zwar ist es Isabel Huttasch. Habe ich deinen Nachnamen richtig ausgesprochen?
Das hast du als eine der wenigen
Okay.
tatsächlich korrekt gemacht. Dankeschön.
Ah, schön, okay, gut. Ja, das ist ja immer so, manchmal weiß man ja nicht so. Ich heiße ja Keiling, da ist auch immer, dann sagen immer ganz viele Keiling und irgendwie ist so beim Namen, wenn man den Namen falsch ausspricht, immer so ein bisschen schwierig. Deswegen ja schön. Du bist Psychologin, du bist Mama-Psychologin und du stehst für bedürfnisorientierte Elternschaft. Und heute sprechen wir darüber, ja, wie Bedürfnisorientierung gut für uns alle funktionieren kann. Also nicht nur für die Kinder sozusagen, sondern auch für uns Eltern und natürlich halt auch für die Kinder. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Alexandra.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe festgestellt, irgendwie vor ein paar Tagen hattest du, ich glaube, da ging es so darum, wie man irgendwie gut mit Kindern co-worken kann oder so. Und in dem Zusammenhang hattest du irgendwie das Alter deiner Kinder aufgeschrieben. Und dann dachte ich, ach krass, das war mir nämlich gar nicht so klar, dass unsere, also ich habe zwei Kinder, du hast ja drei, aber dass zwei von denen ziemlich im selben Alter sind, nämlich 10 und 7 sind meine. Und dann dachte ich, ach spannend, weil bei mir war das so und ich bin gespannt, wie es so bei dir war, dass ich halt dann angefangen habe, mich einzulesen. Ne? So erstes Kind ist da und man guckt so und dann war ich halt auch so in der bedürfnisorientierten Bubble gelandet und da gab es ja damals irgendwie nur so eine Handvoll Bücher. Jetzt ist das ja mittlerweile wirklich sehr gewachsen und irgendwie, das war ja alles auf Kinder bezogen. Ne? Es war ja alles auf, was brauchen die Kinder, was zu dem Zeitpunkt natürlich super wichtig war und es ja auch immer noch ist. Aber damals war das ja quasi, ich sag mal, was Neues, ne? Also, dass man irgendwie auch mit Kindern anders umgehen kann. Und es war halt alles auf die Kinder fixiert, was okay war. Aber ich glaube, so nach und nach hat man halt dann irgendwann gemerkt. Und bei mir war es halt so, ich habe es halt selber gemerkt, so uff, irgendwie dreht sich gerade alles um die Kinder. Irgendwie weiß ich immer, welches Bedürfnis, wenn ich Pech hatte, welcher Wunsch irgendwie gerade von den Kindern im Raum steht. Aber man selbst hat sich so ein bisschen aus den Augen verloren. Also so ist es mir zumindest ergangen. Und irgendwann habe ich dann so quasi so eine bewusste Kurve geschlagen. Wie hast du das denn so erlebt?
Ich glaube, da gibt es einige Parallelen zwischen uns. Also meine Kinder sind 10, 7 und 4 Jahre alt. Und auch als mein Großer geboren ist damals, also ich hatte Woche zur Welt kam, ich habe noch studiert, als er geboren ist und vorher habe ich auch schon im Studium so rund um das Thema Erziehung und Kinder und Schwangerschaft und die Zeit danach beschäftigt, natürlich auch ganz viel Entwicklungspsychologie und dachte zumindest theoretisch, ich sei da schon ganz gut aufgestellt. Und dann kam da dieses kleine Wesen in mein Leben und ich habe gemerkt, okay, es könnte herausfordernder werden als gedacht. Und genau diese Idee hatte ich auch. Also ich wusste ganz, ganz klar, ich möchte es anders machen. Ich möchte ganz bewusst meinem Kind auf Augenhöhe begegnen. Ich möchte das bedürfnisorientiert machen. Habe dann auch einschlägige Literatur dazu gelesen, weil das ist ja was, wo man auch im Studium nichts davon erfährt. Da geht es noch um Belohnung und Bestrafung und solche Dinge. Ne? Und habe dann auch mein Bestes gegeben, das alles so umzusetzen und kam auch irgendwann so an den Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, diese Gleichung kann nicht aufgehen. Wenn ich tatsächlich nur diese Bedürfnisse meines Kindes im Fokus habe, ich gehe vor die Hunde. Ich überlebe das nicht. Ja? Und je mehr Kinder das wurden, desto deutlicher wurde natürlich auch dieses Gefühl. Bis dann auch so, glaube ich, in dieser ganzen Bubble, in der wir uns bewegen, auch so langsam, aber sicher schon und auch auf und mit meinem Insta-Account, so diese Selbstversorgerdebatte von Eltern und Müttern aufgekommen ist und irgendwie schon so ins Bewusstsein kam, okay, wir müssen höchstwahrscheinlich doch irgendwie was für uns tun, wenn wir für unsere Kinder da sein möchten. Und die große Frage war eben nur, wie soll das denn gehen in einem Alltag, der so voll ist von Bedürfnissen anderer Menschen? Wo bleiben wir denn da überhaupt?
Ja, absolut, absolut. Jetzt hast du ja ganz, ganz frisch ein Buch geschrieben, was ja auch in die Thematik reinpasst. Magst du da mal kurz was zu sagen?
Ja, diese Buchreise war eine sehr, sehr lange Reise. Was heißt zeitlich gar nicht so lang, aber für mich sehr intensiv. Das trifft es vielleicht besser. Weil, also Mama-Psychologie, Geborgenheit halt und Liebe für deinen Mama-Alltag heißt es und wie der Titel schon vermuten lässt, geht es eigentlich im Prinzip genau um diesen Kern, um den wir uns gerade schon so ein bisschen gedreht haben, nämlich diese große, große Frage, wie kann es mir denn gelingen, als Mama mitten in meinem Alltag, in diesem kompletten Chaos, was es nun mal bedeutet, oftmals Mama zu sein, Familie zu haben, irgendwie einen Raum zu schaffen, in dem ich der Mensch sein kann, der ich eigentlich bin und brauche, bekomme, was ich wirklich brauche. Weil dieser Zusammenhang zwischen, wenn ich nicht bekomme, was ich brauche, kann ich auch nicht geben, was ich will, der ist ja, glaube ich, inzwischen fast allen klar. Aber das Wie ist unfassbar schwer. Und mit meinem Buch möchte ich genau diese Lücke schließen, indem ich ja zum einen Wissen vermittle, also was sind denn überhaupt unsere menschlichen Grundbedürfnisse, vor allem auch die psychischen Grundbedürfnisse, über die wissen wir nämlich häufig ganz, ganz wenig. Und wenn ich weiß, was es da gibt, was ich brauche, was mich wirklich zufrieden macht und zu mir bringt und Kraft tanken lässt und Ressourcen aufbauen lässt, dann kann ich natürlich viel eher mir das auch ermöglichen, beziehungsweise dafür einstehen, auch mit Nachdruck. Und natürlich war es mir in meinem Buch aus meiner Mama-Perspektive auch ganz, ganz wichtig, nicht nur das Wissen zu vermitteln, nicht nur darauf zu achten, dass es alles auch alltagspraktisch ist, sondern tatsächlich auch mitzufühlen und die Mamas in diesem Prozess auch zu halten und an die Hand zu nehmen, weil ich auch bei mir gemerkt habe, so diese bedürfnisorientierte Mutterschaft kann sich manchmal ziemlich einsam anfühlen.
Absolut. Ich finde auch, ja, einsam anfühlen, das ist es irgendwie. Man ist dann ja so in diesem Prozess, ich möchte es anders machen und ist dann ja auch schon sehr manchmal in der Theorie, also so erlebe ich das ganz oft, ne, dass irgendwie Eltern zu mir kommen und die haben eigentlich alle alles gelesen und wissen alles. Und aber es fehlt halt dieses, ja, und jetzt, wie mache ich das denn jetzt? Und es klappt, so nach dem Motto, es klappt aber so nicht, ne? Und irgendwie, das fängt anscheinend dein Buch dann ja so ein bisschen auf, so diese Lücke zwischen, okay, ich weiß jetzt ganz viel schon irgendwie, ne, und ich krieg's aber einfach nicht umgesetzt sozusagen, ne?
Also ich glaube, es ist ganz logisch, dass wir so denken. Wir als Menschen versuchen natürlich problem- und lösungsorientiert zu sein. Ja? Also wir sehen, irgendwas funktioniert nicht und fragen uns dann, was muss ich tun, damit es funktioniert? Dabei ist eigentlich, wenn wir uns auch mal so anschauen, wie das Gehirn funktioniert, der erste Schritt mal zu lernen, nichts zu tun, sondern erstmal wahrzunehmen und anzunehmen. Und daraus können wir dann nicht nur Kraft schöpfen, sondern auch ganz viel Wissen und Erkenntnisse, die wir brauchen, um dann wirklich in die Umsetzung kommen zu können. Na, und da stellen wir uns manchmal selbst ein Bein, wenn wir uns ganz viele Posts anschauen, wo es heißt, formuliere nicht so, sondern sage das zu deinem Kind und mach das und das und das. Und wir tun einfach und tun einfach, aber kommen eigentlich gar nicht bei unserer Basis erstmal an, die ja ganz wichtig ist, ja, um überhaupt zu wissen, was brauche ich, damit ich machen kann, was ich möchte.
Ja, absolut. So dieses Hinfühlen, ne? Nicht nur dieses Denken, sondern einfach so dieses, wie fühlen sich unterschiedliche Situationen eigentlich an, ne? Oder was, wie erlebe ich bestimmte Dinge eigentlich, ne? Und genau, dieses für sich und nicht so was Generelles, ne? Gestern hatte irgendwie ein Vater zu mir gesagt, so, ja, wir hatten das Gefühl in einer Beratung, das wäre so Gießkannenprinzip, so nach dem Motto, wir kriegen jetzt mal alle Tipps irgendwie genannt für unser Problem. Und das fühlte sich aber einfach nicht individuell an, ne? Und so ist es ja im Endeffekt, ne? Das ist für den einen ist es so, für den anderen ist es so. Was ist denn, jetzt hast du gerade eben schon so gesagt, ne, wir wissen oft gar nicht so richtig, was sind so unsere psychischen Bedürfnisse? Was sind denn unsere psychischen Bedürfnisse?
Also wenn man da so in die Literatur guckt, dann gibt es natürlich 1000 Modelle, wie zu allen Sachen, ne? Also je nachdem, welchem Modell man sich dazu wendet, kann man natürlich ganz, ganz unterschiedliche Grundbedürfnisse benennen. Die werden ganz unterschiedlich gruppiert und strukturiert. Aber ich habe mich jetzt auf ein Modell von Klaus Grabe bezogen, das sehr umfangreich und wissenschaftlich fundiert ist. Und der ordnet diese psychischen Grundbedürfnisse eben 4 Bereichen zu. Er sagt, wir haben natürlich zum einen dieses psychische Grundbedürfnis, ganz klar, das kennen wir, glaube ich, alle, nach Bindung. Ja, also wenn wir zur Welt kommen, dann kommen wir ja quasi aus dieser Verbundenheit mit unserer Mutter in diese Welt. Und das, was wir wollen, ist, wir wollen wieder in der Verbundenheit kommen. Ja, also das ist ein Bedürfnis, das begleitet uns ganz von Anfang an und bleibt auch bei uns, bis wir irgendwann sterben, geht nicht mehr weg. In der Mutterschaft haben wir dann das Problem, dass wir uns ganz, ganz oft alleine und unverbunden fühlen. Niemand versteht uns, wir werden mit vielen Aufgaben alleine gelassen, wir haben keine Zeit, uns um Freundschaften zu kümmern und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Bedürfnis ist akut bedroht, oftmals in dieser Phase. Nach diesem Bedürfnis nach Bindung gibt es natürlich auch noch das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Das wird in anderen Theorien meistens so als das Bedürfnis nach Autonomie bezeichnet. Ja? Und Autonomie, das wissen wir, Autonomiephase unserer Kinder kann sehr fordernd sein. Und wir vergessen da häufig, dass auch wir als Mamas Wesen sind, die Autonomie brauchen, die in ihrem Alltag die Möglichkeit haben müssen, dich irgendwo ran zu orientieren, auch das Gefühl von Kontrolle zu haben. Und wenn dann so kleine Wesen in unser Leben kommen, fliegt ja erstmal eines komplett durcheinander, nämlich der Tagesablauf und die Kontrolle und die Übersichtlichkeit. Und das kann natürlich dazu führen, dass wir uns ganz, ganz schnell so fühlen, als würde alles wegbrechen. Ja, als wären wir alleine, als wüssten wir nicht mehr, was wir tun können. Und das ist bedrohlich für uns im Erleben. Dann gibt es noch das tolle Bedürfnis nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Sagt im Prinzip nichts anderes, als dass wir Menschen erstmal darauf aus sind, von uns selbst zu glauben und über uns selbst zu denken, dass wir gut genug sind, dass wir wertvoll sind und dass wir eigentlich versuchen, diesen Selbstwert noch zu erhöhen. Also, dass wir Erfahrungen machen, die uns ermöglichen, das zu bestätigen. Ja, ich bin gut genug, so wie ich bin. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich Mama geworden bin, ich glaube so, dass das Erste, was ich so ganz, ganz deutlich gespürt habe, ist, ey, ich bin irgendwie nicht genug, ich schaffe das nicht alles, ich kann das nicht alles. Vor allem, wenn dann Kritik von außen kommt, vor allem, wenn sich diese Kritik dann auch noch auf diese Bedürfnisorientierung bezieht, wo ich ja versuche, ganz bewusst so viel anders zu machen, was so viel mehr Kraftaufwand bedeutet. Und dann kommt auch noch die Kritik, das kann ziemlich ins Schwarze treffen.
Ja, absolut.
Na, und das letzte der vier psychischen Grundbedürfnisse ist, das hat einen lustigen Namen, das nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Lust wird in dem Zusammenhang relativ breit gefasst. Also da geht es nicht nur um Sexualität, nur am Rande, sondern grundsätzlich so diesen Gedanken, dass wir als Menschen eigentlich Erfahrungen anstreben, die sich gut anfühlen, die uns Freude bereiten, und eher solche Erfahrungen vermeiden, die eben sich nicht gut anfühlen, die schwer sind, die anstrengend sind. Und wenn wir das jetzt mal so mit dem Mama-Alltag vergleichen, da dreht sich das um. Ja, das ist eher so, dass wir Lustvermeidung und Unlustgewinn vor uns haben. Ne? Also wir müssen ganz, ganz viele Dinge machen, die beschwerlich sind, die uns vielleicht nicht gut tun, die uns überfordern und haben kaum Raum für das, was uns wirklich Freude macht. Und das bringt uns natürlich dann auch in die ein oder andere Schwierigkeit, vor allem wenn es halt so geballt an allen Bedürfnissen irgendwie bröckelt. Und natürlich sind auch die körperlichen Grundbedürfnisse ganz, ganz wichtig. Auch um die geht es in meinem Buch. Ne? Also klar, jeder, der einmal ein paar Nächte nicht geschlafen hat, weiß, damit steht und fällt der ganze Tag.
Ja, absolut, absolut. Jetzt genau, wo du das so aufgezählt hast, habe ich mir auch gedacht, boah, gerade wo die Kinder wirklich noch kleiner waren, das fällt halt einfach gefühlt alles weg, ne? Also bei Bindung ist man sofort, finde ich, kopfmäßig beim Kind und gar nicht bei diesem, was brauche ich denn eigentlich für einen Bezug oder für eine Bindung zu anderen Erwachsenen vielleicht auch dann, ne? So diese ganze, dieser ganze Blick sozusagen, ja, fällt irgendwie so ein bisschen aufs Kind oder halt irgendwie ganz weg, ne? Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt ja einfach in dieser Situation stecke, ne, und merke, okay, von diesen ganzen Bedürfnissen, ich kriege das einfach nicht unter und ich wüsste auch nicht im Ansatz, was ich machen kann, weil mein Kind ist einfach 24/7 bei mir. Das ist vielleicht, das erleben ja dann auch ganz viele Eltern, auch sehr auf einen bezogen, also dass es vielleicht auch gar nicht so einfach ist, irgendwie andere Leute mit ins Boot zu holen. Was sind da so Ideen oder wie, was schlägst du sozusagen im Buch vor, wie man da so überhaupt erstmal mit umgehen kann? Oder was so der erste Minischritt vielleicht, es muss ja nicht immer ein Riesenschritt sein, aber was so ein erster Schritt in die richtige Richtung vielleicht sein könnte.
Ich finde es ganz spannend, dass du gerade Minischritt gesagt hast, weil es ist auch eine meiner allerliebsten Fragen in dem Zusammenhang, die ich in diesem Buch stelle. Also, meine Lektorin hat schon so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wirklich, also, sie hatte, glaube ich, noch nie ein Buch, wo so viele aktive Reflexionsteile mit drin sind, wo es wirklich ums Hinspüren geht und nicht nur drum, so, hier hast du den Tipp, mach das mal, dann wird alles gut, weil eben genau diese Schritte, die ich für mich gehen kann, bei mir anfangen und damit ich weiß, was es gerade in dem Moment, in dem ich stehe, mit meiner Persönlichkeit, mit dem Kind, das ich habe, mit dessen Persönlichkeit, in dessen Altersbereich, mit dem Umfeld, in dem ich lebe und der Unterstützung, die ich habe oder auch nicht habe, was kann ich da gerade tun? Und das ist, glaube ich, der allerwichtigste Schritt, dass ich mir erstmal erlauben darf, okay, ich darf mal schauen. Ich muss jetzt nicht irgendwas machen, das muss funktionieren. Und vor allem, ich mache nichts falsch, wenn es nicht funktioniert. Ja, weil ganz, ganz viele Mamas sind schon davon gelähmt, erstmal zu denken, okay, ich bin halt die Versagerin. Ich kriege das an dieser Stelle nicht hin. Und deswegen läuft hier alles schief. Ich tue einfach nicht genug. Und wenn ich irgendwie noch mehr mache, dann wird es irgendwie besser. Dabei kommt durch dieses noch mehr machen keine Besserung, sondern halt irgendwann der Burnout oder einfach die völlige Erschöpfung. Ne? Und das, was du gesagt hast mit diesem, was sind Minischritte, jetzt zurück zu der Frage, auf die ich eigentlich hinaus wollte. Eine meiner liebsten Fragen, die ich auch oft in den Mama-Beratungen stelle, ist: Was ist denn genau jetzt, in dem Moment, in dem du hier gerade stehst, der allerkleinste Schritt, den du jetzt wirklich für dich gehen kannst? Nicht der potenziell irgendwie möglich ist oder der dich am weitesten dahin bringt, wo du hin möchtest, sondern der, den du wirklich gerade gehen kannst. Und das eröffnet uns dann oftmals wirklich überhaupt so eine Richtung, überhaupt eine Idee dafür, dass ich ja was tun kann. Denn oft fühlen wir uns hilflos und völlig aufgeschmissen, was auch logisch und nachvollziehbar ist, weil einfach dieser Druck und diese Erwartung und die Last des Alltags so unglaublich groß und hoch sind. Und deswegen geht es, glaube ich, darum, wirklich erstmal zu lernen, dass wir da kleine Schritte gehen dürfen. Ganz kleine Schritte und hinfühlen dürfen, auch gucken dürfen, welchen Schritt mag und möchte ich gerade gehen und welchen muss ich vielleicht auch gerade gehen. Also das Buch ist ja auch so aufgebaut, dass es nicht von vorne nach hinten führt, sondern es gibt ein Grundlagenkapitel, das nochmal ganz genau erklärt, was, warum, wie so ist und warum es wichtig ist, sich das anzugucken. Aber dann geht es auch darum, dass die Mamas hinspüren, okay, welches dieser Bedürfnisse ist gerade für mich am dringlichsten und am wichtigsten und welches möchte ich angehen. Und dann kann man gucken, da setzen wir an, da fangen wir an und dann kann man springen. Ja, also es ist kein Buch von vorne nach hinten zum Lesen, sondern wirklich, was brauchst du gerade? Und da darfst du anfangen. Ja.
Ja, du hast ja irgendwie auf dem Titel steht ja auch noch mit drauf, Safe Space Strategie. Was verstehst du darunter?
Da dürfen wir, glaube ich, mal so ein kleines, einen kleinen Ausflug machen, eigentlich in die Steinzeit. Dieses Zeitalter des Pleistozän, es liegt schon ganz, ganz viele tausende Jahre zurück. Und das ist aber die Zeitspanne, in der wir als Menschen so den Großteil unserer Entwicklungsphase verbracht haben. Und ganz, ganz viele Systeme, die sich da entwickelt haben, sowohl körperlich als auch was unsere Psyche angeht, reichen einfach in diese Zeitspanne zurück. Natürlich sind wir nach wie vor entwicklungsfähig, wir entwickeln uns immer weiter, wir bleiben nicht irgendwo stehen, aber so eine Grundlage wurde da natürlich geschaffen. Das heißt, viel von dem, was wir heute tun, wie wir heute empfinden, wie unser Gehirn oder unser Körper auf Dinge reagiert, hängt damit zusammen, was wir damals von der Umwelt hatten und wie wir darauf reagieren mussten. Also, ne, dieser vielbesagte Säbelzahntiger, der irgendwann vor der Höhlentür stand, der ist natürlich gefährlich. Ja? Das heißt, wenn der da ist und ich irgendwie mich oder mein Kind beschützen möchte, dann macht es wenig Sinn, dass ich erstmal darüber nachdenke, okay, was könnte ich jetzt tun, damit wir nicht gefressen werden? Sondern dann sind natürlich ganz, ganz schnelle Handlungsmuster nötig. Und diese Handlungsmuster, ich glaube, das hat fast jeder schon mal gehört, dieses Fight, Flight, Freeze, also ich kann entweder kämpfen, fliehen oder erstarren, diese Handlungsmuster sind natürlich noch ganz tief in uns verankert. Ja, heute steht nicht der Säbelzahntiger vor der Haustür und klingelt. Aber heute sind es ganz, ganz andere Dinge, die Bedrohung in uns auslösen. Das kann die Überforderung im Alltag sein. Das kann ein Kind sein, was total außer sich ist und einen Wutanfall hat. Das kann einfach nur die Dunstabzugshaube sein, die laut ist. Und dieses Laut ist ein Tropfen, der zu viel ist für mein Nervensystem. Ja, also alles, was uns in diesen Notmodus bringt, ist egal, was es ist, führt natürlich dann zu so einer Reaktion. Also wenn wir erst so in einem Notmodus sind, dann ist klar, der Säbelzahntiger ist da, ich muss reagieren. Und unser Körper kämpft, flieht oder erstarrt dann meistens. Kämpfen heißt natürlich nicht mehr, dass wir mit unserem Speer auf die Kinder losgehen. Ja? Aber es heißt, dass wir zum Beispiel schreien, dass wir wütend sind, dass wir unsere Kinder grob anpacken, dass wir fluchtartig beim Fliehen den Raum verlassen oder dass wir einfach wirklich wie gelähmt da sind und nicht mehr wissen, was wir tun sollen in diesem Freeze-Stadium. Das heißt, diese Gretchenfrage, um die sich auch in dem Grundlagenkapitel meines Buches alles dreht und um die sich streng genommen auch im Alltag, gerade in solchen Situationen alles dreht, ist die Frage, bin ich gerade sicher? Ja, also unser Nervensystem hat im Prinzip die ganze Zeit diese Frage auf Dauerschleife laufen. Das heißt, es passiert im größten Teil unbewusst, das ist uns gar nicht bewusst, aber natürlich scannt unser System die ganze Zeit die Umwelt danach, ob irgendwo eine Bedrohung für mich oder für uns da ist. Also bin ich sicher, bin ich sicher, bin ich sicher? Ist die Antwort ja, dann ist alles entspannt. Dann können wir auf unser gesamtes Gehirn zugreifen, ne, auch auf dieses ganze Frontalhirn, was uns ja hilft, um bewusste Entscheidungen zu treffen und nicht einfach zu reagieren. Aber ist die Antwort irgendwann auf bin ich sicher nein oder potenziell nicht, dann passiert da was Spannendes. Unser Frontalhirn ist überhaupt nicht mehr zugreifbar. Das heißt, wir verlieren so ein bisschen die Kontrolle über unser Verhalten. Und diese ganzen alten Hirnregionen und dieses ganze emotionale System, was uralt in uns ist, übernimmt das Ruder. Und dann fangen wir eben an zu reagieren. Dann fangen wir an, unsere Kinder anzuschreien. Dann fangen wir an, plötzlich nicht mehr nach unseren Werten zu leben und anders als bedürfnisorientiert zu handeln, weil wir uns in einer Bedrohungssituation befinden. Und was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass diese Bedrohung nicht immer von außen kommen muss oder ausgelöst werden muss, sondern natürlich sind auch diese inneren Themen, die wir mitbringen, also unser inneres Kind und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, potenzielle Bedrohungsfaktoren, die wir dann wahrnehmen können, unterbewusst und die dann dazu führen, dass wir plötzlich was total Bescheuertes gemacht haben und uns fragen, warum war ich mich so verhalten? Ja, einfach weil wir diese Sicherheit nicht hatten. Und so deine Ausgangsfrage mit der Safe-Space-Strategie, das Buch zielt eben im Großen und Ganzen genau darauf ab, dass wir für uns in unserem Alltag einen Raum schaffen, in dem wir uns sicher fühlen. Und sicher fühlen bedeutet in erster Linie für uns als Menschen einmal, dass unsere Grundbedürfnisse, körperlich wie psychisch, auf einer gewissen Basis befriedigt sind. Natürlich gibt es immer Situationen, die uns irgendwie aus dem Ruder schmeißen. Klar. Aber dass es so eine Basis gibt, auf die wir uns auch verlassen können, wo es uns generell erstmal gut geht auf einem gewissen Grundlevel und von der aus wir überhaupt uns bewegen können und atmen können und überhaupt diesen Alltag leben können.
Das heißt sozusagen, das Buch führt einen so ein bisschen zu seiner eigenen Strategie.
Also es gibt sehr, sehr viele konkrete Tipps, auch natürlich Praxistipps, Anwendungstipps. Und gleichzeitig aber immer in Kombination mit schon dieser Frage, ist das jetzt gerade das, was ich brauche, oder brauche ich gerade etwas ganz anderes? Damit sozusagen jede Mama für sich, natürlich geht es auch für Papas, jede Mama für sich diesen Raum bauen kann, den sie oder er gerade braucht. Na, weil das lässt sich nicht über einen Kamm scheren. Klar, wir haben alle dieselben Grundbedürfnisse, die bringen wir mit, aber wie ausgeprägt die sind und wie wichtig welches einzelne davon ist, das ist super individuell. Deswegen hilft ja auch keine One-Size-Fits-All-Lösung. Ne?
Absolut, absolut. Ist das für dich so die Strategie, die du auch selber genutzt hast über die letzten Jahre?
Ja, definitiv. Also es fällt immer, also ich habe häufig versucht, mich auch irgendwie anders in solchen Situationen, in denen ich teilweise echt gestruggelt habe mit meiner Mutterschaft und gleichzeitig der Selbstständigkeit und diesen tausend Dingen, die es da noch so gibt. Aber es fällt immer alles auf die Grundbedürfnisse zurück, wie wir es auch drehen oder wenden. Und ein Punkt, der mir gleichzeitig total wichtig ist, nochmal zu benennen, ist natürlich, dass äußere Faktoren definitiv eine Rolle spielen. Also wenn ich in einem Umfeld bin, das mich überhaupt nicht unterstützt, wo ich keine Hilfe erhalte, dann ist es natürlich um ein tausendfaches schwieriger, mir selbst auch so einen Safe Space zu bauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Also wenn das manchen Mamas schwerer fällt oder sie länger dafür brauchen, liegt es nicht am eigenen Unvermögen. Und gleichzeitig ist auch das mir wichtig zu sagen, trotzdem gibt es Schritte, die wir tun können. Und gerade auch in diesem Kapitel zum Grundbedürfnis von Bindung geht es auch darum, wie können wir denn in unserem Alltag ein Stück weit mehr uns ein Dorf, wie es immer so schön heißt, wir brauchen ein Dorf, mein Kind, große, wie können wir das aktiv gestalten? Was können wir tun? Wo können wir anfangen? Was ist der erste Schritt auch dorthin und so, ne? Also das Buch versucht schon immer tatsächlich wirklich einmal neben der theoretischen Grundlage und dem Hinspüren zu sagen, okay, und wie kann das jetzt in meinem Alltag mit den tausend Dingen, die es zu tun gibt, mit der emotionalen Belastung, die ich habe, wie kann es da auch wirklich einen konkreten Schritt in diese Richtung gehen oder auch zwei oder auch drei?
Okay, super. Es ist natürlich super individuell, genau wie du es gerade schon gesagt hast, ne? Was ist für mich jetzt gerade wichtig? Welcher Punkt ist für mich wichtig? Hast du trotzdem vielleicht mal so ein paar Beispiele, was so Minischritte sein könnten? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele auch so denken, ja, Minischritte, nee. Weißt du so, also dass man gar nicht so eine Idee hat, was das so sein könnte.
Also was heißt das schönste Bedürfnis? Aber das Bedürfnis, was wirklich mir häufig am meisten Spaß bereitet, wenn es da ganz, ganz aktiv dran geht, ist eigentlich schon das nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Weil ganz viele Mamas sagen, mir fehlt diese Leichtigkeit, mir fehlt es echt mal einfach mich zu spüren und was zu tun, was einfach gut tut. Ja, und wenn Mütter, und ich spreche deswegen explizit von Müttern, weil es tatsächlich mit unserer Gesellschaftsstruktur zu tun hat, wie die meisten von uns Elternschaft und Mutterschaft leben. Und wenn wir Mamas dann mal Zeit für uns haben, ja, der glorreiche Moment kommt, wir können jetzt irgendwas für uns tun, dann ist natürlich die Frage, ja, okay, und was? Also, was tut mir jetzt eigentlich gut? Was mache ich jetzt mit dieser Zeit? Und ich muss sie ja nutzen, weil wenn ich sie nicht nutze, dann, und, ne? Diese Gedanken machen uns dann noch mehr Druck und irgendwann ist dieses Zeitfenster schrumpft, 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 schrumpft wieder weg und wir haben immer noch nichts. füreinander getan oder für uns selbst getan? Und da gibt es zum Beispiel in diesem Kapitel, genau zu dieser Problematik im Kapitel Lustgewinn und Unlustvermeidung, ganz verschiedene Techniken. Grundsätzlich ist es ja tatsächlich möglich, dass wir uns irgendeins der Grundbedürfnisse rauspicken und wir sagen, da fühlt sich's besonders gut an, da möchte ich irgendwas für mich tun. Und ich mache das tatsächlich besonders gerne mit diesem Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung, weil ganz, ganz viele Mamas genau diesen Wunsch haben, ich möchte einfach mal wieder einen Moment der Leichtigkeit spüren. Ja, ich habe eigentlich nur noch Schwere, eigentlich nur die Dinge, die mich belasten, die mich fordern, die wollen, dass ich gebe, 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 aber ich möchte einfach mich mal wieder fühlen und Leichtigkeit fühlen und mich gut fühlen. Und in dem Kapitel ist es beispielsweise so, dass wir zuallererst mal so eine kleine Leichtigkeitsanalyse machen. Ne? Also da zeichnen wir eine Leichtigkeits Torte und schauen uns mal diese 24 Tortenstückchen des Tages an. In welchen überwiegt denn was? Beispielsweise, ja. Und dann schauen wir ganz konkret, wie können wir jetzt ein bisschen mehr Leichtigkeit in den Alltag bringen? Dazu ist natürlich das Konzept der Achtsamkeit ganz, ganz wichtig. Und da gibt es jetzt auch total wertvolle Tools, anhand derer wir den Alltag ein bisschen achtsamer und leichter gestalten können. Und eins davon ist die sogenannte Glimmerliste. Ich weiß nicht, ob du von Glimmern schon mal gehört hast, liebe Alexandra. Von Triggern bestimmt. Und Trigger sind sozusagen das Gegenstück zu dem Glimmern. Ja, also wir sagen das ja häufig im Alltag so, ja, hat mich mein Kind wieder total getriggert. Bedeutet, mein Kind hat irgendwas gemacht und hat mich total ins Ausgeschossen, weil ich dann mich schlecht gefühlt habe, plötzlich wütend war, plötzlich so, ich muss irgendwas tun, ja, und einfach geschrien habe. Und der Glimmer ist jetzt das Gegenstück dazu. Glimmer sind also Dinge, die in uns unmittelbar ein Gefühl von ja, Wohlbefinden auslösen können, wo es uns gut geht, wo wir uns rein entspannen können. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest in deinem Mama-Alltag eine Liste mit ganz zuverlässigen Glimmern, also Dingen, die du tun kannst oder auch nicht tun kannst, die bei dir unmittelbar genau dieses Wohlgefühl auslösen. Ja, das würde dir ja in solchen Momenten, in denen du einmal vielleicht ein kurzes Fenster hast, was für dich zu tun, aber die sind, ne, immer nur begrenzt, natürlich total weiterhelfen, weil du weißt, okay, jetzt habe ich 5 Minuten oder 10 Minuten oder eine Stunde, und jetzt weiß ich auch, was ich tun kann, damit ich mir ein bisschen Leichtigkeit im Fall von diesem Bedürfnis einholen kann. Und deswegen erstellen wir da gemeinsam in diesem Kapitel zu diesem Punkt eben eine Glimmerliste. Die Frage ist natürlich, wie komme ich jetzt zu meinem Glimmern? Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, durch die ich dann natürlich durchführe. Also zuerst mal natürlich der Blick zurück, ganz banal. Bevor ich Mama geworden bin, was hat mir denn da eigentlich Freude bereitet? Was waren denn die Dinge, die mich gut haben fühlen lassen? Bis hin zu, okay, aber wie ist es denn heute? Welche Dinge möchte ich einfach einmal sehen oder auch fühlen oder auch riechen oder auch schmecken oder auch hören? Und durch so ganz einfache Fragen, auch bezogen auf unser Wahrnehmungssystem, kommen wir Stück für Stück für Stück, auch mit anderen Leitfragen natürlich noch hin, zu diesen Glimmern, die uns wirklich helfen, so kurze Momente für uns zu schaffen. Und dann geht es natürlich noch weiter, tatsächlich diese Liste auch zu evaluieren, also zu gucken, ist das wirklich alltagstauglich für mich? Wenn ja, bleibt es auf der Liste. Wenn nein, fliegt es raus. Ne? Weil darum geht es nicht darum, dass wir irgendetwas tun, was jemand uns vorgibt, sondern darum, dass es wirklich Dinge sind, die uns selbst ganz persönlich gut tun.
Ja,
Ja,
das finde ich
oder
total gut, weil kennst du dieses irgendwie, ach, dann gehst du mal baden.
genau.
So nach dem Motto oder so, ja,
Mach doch mal einen
okay.
Spaziergang.
Genau so und irgendwie so, ja, ich war jetzt baden. Irgendwie hat sich gar nichts verändert. Und darum geht es ja, ne, dass man das findet, was einem dann gut tut. Ne? Also
Genau.
was mir wirklich
Genau.
gut tut und nicht dieses
Genau.
XYZ irgendwie. Ne? Ja.
Und deswegen finde ich auch also dieses reine Ratgeberformat, was es ja häufig in Büchern gibt, sehr, sehr problematisch, weil da ist es eben genau das. Bitte schön, hier hast du jetzt 5 Tipps, setze sie um. Aber es braucht natürlich Anregung und Wissen und Impulse und Ideen, aber es braucht gleichzeitig auch den Raum, um hinzuspüren, um auszuprobieren, um zu verwerfen, um einen neuen Anlauf zu nehmen. Und das war mir wirklich beides in Kombination super, super wichtig, einfach in diesem Buch.
Ja, das ist schön. Das ist also das finde ich nämlich auch. Es ist immer, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil es braucht natürlich auch Wissen. Ne? Also, aber das, ich habe immer so ein bisschen das Problem, weil ich so denke, es lesen die falschen Leute diese Bücher,
Wissen
weil
eh schon alles, ne?
genau, die wissen schon alles. Und dann sage ich immer ganz oft, lies einfach keine Bücher mehr. Also in
Ja,
dem Bereich.
ja.
Weil genau, weil die Leute, die es eh schon so machen wollen, die wollen sich natürlich Bestärkung holen und irgendwie noch mehr Vertrauen. So gehe ich wirklich den richtigen Weg. Ich verstehe das total. Aber gleichzeitig, genau, braucht es halt für die dann eher sowas, was du jetzt erschaffen hast, ja, eine Kombination aus, ich lese was und ich fühle aber auch was, ne? Und ich münze das jetzt auf mich wirklich. Und ich gucke da jetzt wirklich auf mich, weil das ist ja eigentlich so das, wo der Fokus eher hingehen muss. Und wenn es ein reiner Ratgeber ist, der Infos rausgibt, ist das halt super spannend und interessant für Menschen, die das halt vielleicht noch ganz anders denken, weil das gibt es ja auch nicht. Ich meine, wir sind ja auch
Klar, natürlich.
Blase so, ne? Aber gleichzeitig denke ich mir immer so, ich glaube, die kaufen diese Bücher aber nicht. Aber irgendwie vielleicht braucht es auch noch, ja, noch ein bisschen Zeit, bis irgendwie dann auch solche Menschen diese Bücher kaufen. Aber irgendwie, ja, deswegen füllt das jetzt irgendwie gut den Bücherschrank mit mehr hinfühlen, mehr hinspüren, mehr auf sich gucken und halt ja auch gleichzeitig Ideen. Weil wenn es jetzt nur auf sich gucken
Ja, klar.
wäre, ne, genau, weil du brauchst halt trotzdem ja auch manchmal so ein paar Anregungen, so, ach so,
Genau.
die Linderliste, hätte ich jetzt nicht dran gedacht, so, ne, also dass man
Ja.
einfach da nochmal so ein bisschen gut durchgeführt wird.
Ja. Also ich glaube, der Punkt ist auch der, wir verstehen häufig diesen Begriff des Werkzeugs auch ein bisschen falsch, ne? Also in meinem Buch gibt es so ganz verschiedene Kategorien, ne? Also die sind immer zu kleinen Symbolen gekennzeichnet, zum Beispiel Reflexion haben ein eigenes Symbol und so Werkzeuge haben ein eigenes Symbol. Werkzeuge sind eben einmal Dinge, die wir ganz konkret tun können, also sowas wie die Klimaliste oder auch, also es gibt etliche da drin, aber Werkzeuge können eben auch Dinge sein, um etwas zu erspüren, also was über eine reine Reflexion, ich stelle mir jetzt eine Frage und schaue, was ich denke, hinausgeht, sondern wirklich, ich gehe in diese Situation und mit einem inneren kleinen Leitfaden durchfühle ich jetzt mal diese Situation. Also ganz, ganz typisch dafür oder prädestiniert dafür finde ich zum Beispiel das Kapitel, ich glaube, es ist ein Kapitel, genau, Orientierung und Kontrolle, da geht es um das Thema Grenzen. Und wir Eltern haben ja häufig große Probleme mit dem Thema Grenzen, weil wir selbst erfahren haben, unsere Grenzen als Kinder wurden irgendwie kaum beachtet. Es wurde total oft über unseren Kopf hinweg entschieden, unsere Bedürfnisse hatten keinen Raum. Wir wollen es jetzt anders machen mit unseren Kindern, wissen aber nicht wie. Wie kann ich denn überhaupt die Grenzen, die ich als Mensch ja de facto habe, überhaupt gewaltfrei sichtbar machen für mein Kind erstmal. Und dazu gehört ja, dass ich erstmal für mich diese Grenze sichtbar habe und weiß, wo stehe ich da überhaupt und überhaupt mal merke, okay, da ist gerade eine Grenze von mir berührt worden. Ja, und da gibt es auch so ein Tool, das nennt sich Grenzampel, was ich im Alltag, ich glaube jeden Tag 20 Mal anwende, inzwischen meistens unbewusst und schon automatisiert, aber wo es einfach darum geht, okay, ich schließe jetzt mal ganz kurz die Augen in diesem Moment und stelle mir echt mal die Frage, wo befinde ich mich gerade grundsätzlich? Bin ich entspannt im grünen Bereich? Geht es mir gut? Bin ich mit meinem Kind und der Interaktion im gelben Bereich? Also merke schon, da kommt was. Ne? Oder bin ich wirklich schon im roten Bereich und merke absolut schottendicht, es geht nichts mehr. Und je nachdem, in welchem dieser drei Bereiche ich mich befinde, habe ich natürlich eine ganz andere Auswahl an Möglichkeiten. Also wenn ich schon im roten Bereich bin, dann brauche ich nicht anfangen, mit der gewaltfreien Kommunikation meinem Kind seine Bedürfnisse darzulegen. Das kann ich nicht mehr. Ja, wenn ich es versuche, kann ich nur scheitern. Also brauche ich ne, auf Basis dieses Werkzeuges habe ich die Erkenntnis gewonnen: Okay, ich befinde mich da. Und das ist dann diese Info, die ich brauche, um weiter zu entscheiden, was tue ich jetzt? Ja, welches Werkzeug baue ich darauf auf? Deswegen braucht es beide Sachen. Also ich brauche Werkzeuge zum Hinspüren, zum Erkennen, wo ich gerade stehe, und ich brauche Werkzeuge, okay, und was tue ich jetzt in dieser ganz bestimmten Situation, in der ich bin?
Ja, absolut. Total gut. Und ja, verstehe ich genau dieses, ich mache es 20 Mal am Tag. So ist das irgendwie mit Leben mit Kindern und vor allem halt dann auch noch mit kleinen Kindern, ne? Super, du hast uns einen ganz tollen Einblick gegeben. Gibt es noch irgendwas, was du den Eltern, vorrangig ja auch Müttern, mit auf ihren Weg geben möchtest?
Also ich würde mich tatsächlich freuen, wenn jede Mama da draußen einem ganz gewissen Gedanken zumindest mal so einen kleinen Spalt breit die Tür öffnen würde, auch wenn sie es selbst nicht glaubt. Einfach tatsächlich der Gedanke, dass du als Mama wirklich gut genug bist für dein Kind und dass du grundsätzlich erstmal wirklich alles mitbringst, was dein Kind braucht und dass du in deiner Mutterschaft sein darfst, wer du bist und wie du bist. Und dass das keine Bürde für dein Kind ist, sondern eine ganz, ganz große Bereicherung.
Super. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Schön, dass du da warst. Und ja, wenn ihr noch mehr von Isabel hören oder lesen wollt, da packe ich euch alles in die Shownotes. Da findet ihr das Buch, da findet ihr ihren Insta-Kanal und ja, alles Mögliche, was ihr so bestimmt auch ergoogeln könntet, suche ich euch daraus. Und ja, schön, dass du da warst. Danke für das Gespräch. Und
Ganz lieben
ja.
Dank, Alexander.
Wie schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Bei Isabel findest du ganz viel zum Thema Selbstfürsorge für uns Mütter. Deswegen schau gerne mal dort vorbei. Bei mir gibt es ganz viel zum Thema Ängste. Also sei es, dass du selber unter Ängsten leidest oder vielleicht auch dein Kind. Da findest du ganz viele Impulse und wenn du magst und wünschst, auch Therapie und Coaching zu diesem Thema. Hör dich gerne oder schau dich gerne im Familienstark-Podcast weiter um. Du findest bestimmt noch Folgen, die dich auch sehr inspirieren und unterstützen können in deinem Familienalltag und bei deiner mentalen Gesundheit. Jetzt erstmal vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn du magst, hinterlasse gerne einen Kommentar beim Podcast oder hinterlasse auch gerne eine Bewertung oder teile diese Folge mit jemandem, wo du sagst, boah, die könnte diese Folge auch mögen. Da freue ich mich sehr und es ist auch ja eine große Unterstützung für mich und meine Arbeit hier. Also vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ganz liebe Grüße, deine Alex.